Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen.
And I would like to ask all of you to stand for a minute of silence, reminding at the beginning a very sad news that we received this morning.
FIFA-Präsident Gianni Infantino musste seinen ganz großen Tag mit einer traurigen Nachricht beginnen. Vor seiner Wiederwahl erinnerte der FIFA-Boss an den am Vorabend verstorbenen Lennart Johansson. Der ehemalige UEFA-Präsident starb im Alter von 89 Jahren.
Sadly passed away this night. So let's stand and keep a minute of silence. Thank you very much.
Der FIFA-Kongress, er begann also traurig, er endete für Infantino aber mit einem Freudenfest. Fans und Medien mögen ihn immer wieder attackieren. Bei der FIFA aber sitzt der Italo-Schweizer ganz fest im Sattel. Ohne Gegenkandidat wurde der Nachfolger von Sepp Blatter wiedergewählt. Und das nicht mal in einer Abstimmung, sondern per Akklamation. Tim Brockmeier.
Ein toller Tag für den alten und neuen Präsidenten.
Today is a happy day. Today is a celebration day.
Ein fröhlicher Tag, ein Tag, um zu feiern, so Gianni Infantino nach seiner Wiederwahl per Akklamation, per Applaus. Infantino bleibt an der Spitze der FIFA, Amtszeit Nummer 2 bis 2023, weil er in seiner ersten eine Menge geschafft hat, wie er selber anmerkte.
Nobody talks about crisis. Nobody talks about scandals. Nobody talks about Corruption.
Keine Krisen mehr, keine Skandale mehr, keine Korruption mehr bei der FIFA, so Infantino, dass das die Öffentlichkeit möglicherweise anders sieht, nicht der Rede wert. Geredet wurde in Paris dafür vor allem über Geld, über die WM 2018, die finanziell erfolgreichste in der FIFA-Geschichte, über Rekordeinnahmen für den Fußball-Weltverband und Rekordrücklagen.
1,75 Billionen mehr.
Fast 2 Milliarden mehr Rücklagen als bei seinem Amtsantritt, so Infantino. Der Applaus von den FIFA-Delegierten dafür fast noch freudiger als bei Infantinos Wahl. Der Schweizer sitzt unumstritten im Sattel, musste auch der Deutsche Fußballbund mit Interimspräsident Reinhard Raubal anerkennen.
Die wirtschaftlichen Eckdaten, die er ja nun vorgestellt hat, sind ja nun aller Ehren wert auch. Und sein Programm, der Fußball selbst, das hat schon stark an Akzent gewonnen auf diesem FIFA-Kongress.
Der DFB hatte sich nach langen Überlegungen dazu entschieden, Infantino zu unterstützen, wollte sich angesichts des globalen Rückhalts für den FIFA-Präsidenten nicht mit einer Oppositionshaltung ins Abseits befördern und plant nun, immerhin im kritischen Dialog, mit Infantino zusammenzuarbeiten.
Tja, die Kassen sind voll und die Verbandsfürsten, die sonnen sich zusammen mit Infantino im Glanz der Stars. Aber diese Glitzerfassade der FIFA und ihre immer bombastischeren Weltmeisterschaftsturniere hat durchaus auch ein paar Kratzer. Vor allem die WM in Katar. Jetzt musste die FIFA erstmals Fälle von Arbeiterausbeutung auf den Stadienbaustellen in dem Wüstenstaat einräumen. Felix Becker.
Knapp 2 Millionen Gastarbeiter bauen in Katar an den Stadien und der Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaft 2022. Ihre Arbeitsbedingungen sind dramatisch schlecht. Bereits in der Vergangenheit gab es häufiger Berichte darüber. Die katarische Regierung versprach, die Bedingungen für die Gastarbeiter zu verbessern. Die FIFA betonte stets, beim Bau der WM-Stadien gäbe es keine Probleme mehr mit den Arbeitsbedingungen. Gegenüber Reportern des WDR-Magazins Sport Insight zeichnen die Arbeiter vor Ort jetzt aber ein anderes Bild. So auch Dil Prasad.
Insgesamt sind wir 125 Arbeiter, die hier festsitzen. Wir sind Gefangene. Jeden Tag ernähren wir uns von Wasser und Brot.
Der Arbeiter Adi Gurung ist bereits seit 3 Jahren als Gastarbeiter in Katar. Seinen Pass musste er bei der Firma, für die er arbeitet, abgeben, obwohl das seit 2014 verboten ist. Eine Ausreise ist ihm so nicht mehr möglich.
Manchmal stelle ich mir die Frage, ob es nicht besser wäre, tot zu sein. Wir alle müssen aus dieser Lage gerettet werden. Denn es geht auch um unsere Familien in Nepal.
Monatlich konnte er 15.000 bis 20.000 Rupien, umgerechnet etwa 120 bis 160 Euro, in die Heimat schicken. Seit 8 Monaten bekommt er keinen Lohn mehr. Seiner Familie in Kathmandu fehlt es seitdem am nötigsten. Viele der Männer kehren nur im Sarg nach Nepal zurück. Die schreckliche Bilanz, allein in diesem Jahr schon 111. Seit 2009 starben 1.425 Gastarbeiter aus Nepal in Katar. Aus Nepal erhebt der ehemalige Gastarbeiter Naginda Yadev schwere Vorwürfe gegen die Firma Tawassol. Für sie hat er in Katar 1 Jahr lang am WM-Stadion Al Bayt gearbeitet.
2 Arbeiter sind vor meinen Augen im Stadion gestorben. Ein anderes Mal wurden 7 Arbeiter grundlos im Büro von Tawassol verprügelt. Und wenn wir krank waren, dann durften wir nicht im Bett bleiben, sondern mussten zur Strafe den ganzen Tag draußen in der Hitze sein.
Das katarische WM-Organisationskomitee dementiert Todesfälle und Misshandlungen auf der Baustelle und erklärt lediglich, man habe 23 Arbeitern ihre ausstehenden Löhne gezahlt. Die FIFA, die bislang stets betonte, ohne die Vergabe der WM hätten sich die Menschenrechte und die Bedingungen für die Gastarbeiter vor Ort nicht verbessert, musste jetzt allerdings erstmals einräumen, dass es Verletzungen der Arbeitsstandards beim Bau des WM-Stadions gegeben habe und sie darüber seit Dezember 2018 informiert gewesen sei.
Felix Becker berichtete. Die WM in Katar wird in 3 Jahren ausgetragen, die der Frauen schon in diesem Jahr. Am Freitag eröffnet Gastgeber Frankreich das Turnier gegen Südkorea. Das deutsche Team startet Samstag gegen China in die WM und das mit Svenja Huth, wie die Nationalstürmerin im Gespräch mit dem Deutschlandfunk bestätigte.
Mir geht's gut. Ich hatte beim letzten Länderspiel letzten Donnerstag gegen Chile einen Schlag auf den Fuß bekommen und hatte jetzt gemeinsam mit dem Trainerteam und mit der medizinischen Abteilung eben entschieden, dass gestern der Tag nochmal Pause, Ruhe dem Fuß gut getan hat. Somit steht am Samstag dem Eröffnungsspiel nichts entgegen,
sagte Nationalstürmerin Svenja Huth im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Die Frauen spielen also Samstag WM in Frankreich, die Männer am selben Tag in Weißrussland in der EM-Qualifikation. Vor der Abreise kümmerte sich die DFB-Elf in Aachen aber erst noch einmal um Fanpflege. Felix Mansell.
30.000 Freikarten wurden verteilt, aber nur 2/3 kamen auch. Denen, die da waren, hat es aber gefallen.
Sehr gut.
Super spannend.
Eigentlich alles. Das Training ist sehr cool.
Ein schönes Ereignis.
Ehrengast am Aachener Tivoli war der 94-jährige DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. Nach dem Aufwärmen und einem Torschusstraining spielte der DFB-Kader dann ein internes Testspiel. Training vor so einer Kulisse ist auch für deutsche Fußballnationalspieler keine alltägliche Geschichte.
Nee, war cool. Ich habe es zum ersten Mal so erlebt. Vor allem hat das Wetter, glaube ich, auch mitgespielt.
Ja, wir waren mit den Fans zufrieden. Ich glaube, andersrum genauso. Insgesamt, glaube ich, eine tolle Veranstaltung.
Morgen wird noch einmal in Venlo trainiert. Am Freitagvormittag geht es dann per Charterflug nach Weißrussland zum EM-Quali-Spiel.
Aus der Nations League ist die deutsche Nationalelf bekanntlich sang- und klanglos abgestiegen. Und so kann Joachim Löws Truppe bei den Halbfinals jetzt nur zuschauen. Da spielte Portugal gegen die Schweiz 3:1. Ein Dreierpack von Ronaldo bringt Portugal ins Finale. Der Gegner wird zwischen den Niederlanden und England ermittelt. Und zwar morgen. Bei den Tennis French Open in Paris sind die Viertelfinals im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Auch das Spiel von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Guido Ringel.
Der Regen hatte nur einen Moment aufgehört. Zu schnell war er wieder da. Dazu Temperaturen von nur noch 13 Grad. Unmöglich, ein Match zu absolvieren. Gut für die Zuschauer, dass gar nicht gespielt worden ist. Sie erhalten ihr Geld zurück. Den Herren Zverev und Djokovic wird es eher egal sein, ob sie ihr Viertelfinale heute oder morgen austragen, indem der Hamburger Zverev der Außenseiter ist. Zu stark hat sich die Nummer 1 der Welt, Djokovic, bislang in Paris gezeigt. Leichtfüßig und siegessicher spielte der Serbe. Ist er auch an diesem Donnerstag so beeindruckend, wird Zverev nur mit einem außergewöhnlich guten Tag eine realistische Chance auf den Einzug in das Halbfinale haben. Wie man Djokovic schlägt, weiß der Deutsche. Im letzten Jahr gelang der Erfolg beim Saisonabschluss in London. Allerdings wurde da auf Hartplatz gespielt, hier in Paris liegt Sand. Und Zverev wird mit mehr Geduld und einer sehr geringen Fehlerquote spielen müssen, um den Sieg einzufahren.
In der deutschen Basketballmeisterschaft bleibt Alba Berlin auf Finalkurs. Wie Nikolaus Hillmann berichtet, gewann die Berliner auch die 2. von maximal 5 Partien gegen Oldenburg.
Diesmal in heimischer Halle vor knapp 10.000 Zuschauern mit 79:68. Vor allen Dingen auf Defensive legten beide Mannschaften viel Wert. Die Wurfquoten auf beiden Seiten nicht sonderlich gut. Wenig Punkte schon zur Pause. Knappe Führung dafür Alba Berlin 32:29. Die Oldenburger kamen im dritten Viertel nochmal, gingen kurzzeitig in Führung. Aber dann merkte man doch den Kräfteverschleiß. Alba mit der tieferen Bank, mit der schnelleren Rotation setzte sich am Ende routiniert durch. Beste Werfer für Berlin, Rokas Giedraitis mit 13 Punkten. Für Oldenburg Rashid Mahal-Basic mit 18 Punkten. Das dritte und vielleicht schon entscheidende Spiel am kommenden Sonntag dann in Oldenburg.
Nikolaus Hillmann war das aus Berlin. Und im 2. Halbfinale führt Bayern München gegen Vechta ebenfalls 2:0. Die deutschen Handballerinnen haben sich für die WM im Dezember in Japan qualifiziert. Nach einem schwachen Unentschieden gegen Kroatien im Hinspiel machen sie es im Rückspiel in Hamm deutlich besser. Thorsten vom Wege.
25:21 gewann das Team das alles entscheidende Qualifikationsrückspiel gegen Kroatien. Ein Sieg, der in Hamm mehr als einmal in Gefahr geriet, weil sich bei den Deutschen Licht und Schatten wieder einmal munter abwechselt. Nach einer frühen 4:1-Führung geriet man prompt mit 4:5 in Rückstand, rappelte sich auf und sah zur Pause beim 14:9 wieder sichere Siege aus. Aber in der zweiten Halbzeit schlichen sich speziell im Angriff wieder Schwächen ein. Kroatien verkürzte, kam bis auf 2 Tore heran. Doch in einer kämpferisch überzeugenden Schlussphase machten die deutschen Damen den Sack zu und dürfen sich nun auf Japan freuen. Mit der Qualifikation für die WM-Endrunde sind für die DHB-Auswahl auch die Chancen, an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr teilnehmen zu können, weiterhin intakt.
Und das war der Sport mit Bernhard Krieger.